Moin Moin, willkommen bei Nachgehört, dem einzig wahren Podcast des einzig wahren Göttinger Campus Radios Gehört. Mein Name ist Kiran und ich sitze ja zusammen mit meinem Kollegen Carsten.
Moin Moin, ich bin heute auch wieder dabei.
Und Carsten, wie läuft es bei dir so? Was haben wir heute so auf unserer Agenda?
Heute beschäftigt sich unter anderem Sebastian mit der Exzellenzinitiative unserer Universität in Göttingen.
Wir haben allerdings auch ein paar etwas seichtere Themen, nämlich unter anderem hat unser Kollege Bjarne ein Interview mit dem Influencer René Schmock geführt.
Und wie gewohnt gibt es natürlich ein Schon gehört von Elina und zum Abschluss ein Fun Fact von Jonas.
Aber zunächst einmal beginnen wir mit einem Zeitgeschehen. Unsere vergangene Sendung lief ja am 5. Juli und auch genau der soll in dem nächsten Beitrag im Fokus stehen. Unsere Kollegin Sophie nimmt euch mit auf eine kleine Zeitreise in die 90er Jahre.
Zeitgeschehen. Eure Campus Radio Zeitreise.
Der 22. Februar 1997. Ein Schaf macht Schlagzeilen. Im Stall des Wassenden-Instituts lebt Dolly, das erste geklonte Säugetier. Das war ein Durchbruch der Wissenschaft. Und dieses Ereignis sorgte für viel Spekulation, Hoffnung, aber auch Kritik. Schnell wurden die Gedanken in der Öffentlichkeit weitergesponnen, sogar Menschen zu klonen oder ob man genetische Reparaturen an Körperzellen vornehmen könnte. Die Wissenschaftler des Roslin-Instituts distanzierten sich deutlich von der Idee, Menschen zu klonen. Um zu wissen, wie es dazu überhaupt kam, müssen wir nochmal 6 Monate weiter zurück. Der 5. Juli 1996. Vor genau 27 Jahren wurde das erste aus einer ausdifferenzierten somatischen Zelle geklonte Schaf geboren. Sie ist mittels der sogenannten Nuclear Transfer oder auch Cell Nuclear Replacement Methode entstanden, die am Roslin-Institut in Schottland eingesetzt wurde und somit später den Namen Roslin-Technik bekam. Diese lief in etwa so ab. Zunächst wurde einem Schaf eine Eizelle entnommen, von dieser wurde dann der Zellkern entfernt. Aus einer weiteren Zelle, einer Euterzelle vom Schlachthof, wurde dann ein Zellkern entnommen und dieser in die Eizelle verpflanzt. So entstand ohne biologische Befruchtung im Labor ein Embryo mit dem Erbgut des geschlachteten Tieres. Schließlich wurde einem dritten Schaf, der Leihmutter, die Eizelle eingesetzt. Damit hat Dolly das Schaf 3 Mütter. Dieses Verfahren ist sehr kompliziert und insgesamt wurden dabei 277 Eizellen von Spendertieren der Rasse Scottish Blackface verwendet, woraus 29 Embryonen entstanden und von diesen überlebte nur einer, Dolly. Sie lebte noch über 6 Jahre im Roslin-Institut in Schottland und hat im Laufe ihres Lebens 3 Lämmer auf natürlichem Wege bekommen. Im Herbst 2001 wurde Arthritis bei ihr festgestellt und am 14. Februar 2003 wurde sie wegen einer schweren Lungenkrankheit eingeschläfert. Normalerweise werden Schafe bis zu 12 Jahre alt. Ob der frühe Tod eine Folge des Klonens war, konnte nicht geklärt werden. Auch heute kann man Dolly noch sehen. Ihr Körper wurde ausgestopft und ist im Schottischen Nationalmuseum in Edinburgh zu besichtigen.
Hinzuzufügen ist, dass in Deutschland sowie auch in den meisten europäischen Staaten das reproduktive Klonen von Menschen verboten ist, allerdings das Klonen von Tieren nicht direkt verboten wird, sondern Tierschutzgesetze indirekt geregelt wird.
Und Carsten, wie stehst du denn so zu dem Thema Klonen?
Ja, also meine Meinung zu dem Thema Klonen ist eigentlich relativ neutral. Also klar, es ist ein Stück weit weird, einfach irgendwie eine Kopie von einem Haustier beispielsweise zu haben, weil, also, das ist ja wirklich nur die DNA oder DNS halt einfach geklont und der Geist entwickelt sich dann ja trotzdem anders, also in eine andere Richtung. Wie stehst du denn zu dem Thema Klon?
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da eigentlich ziemlich unentschlossen bin, weil ich einfach nie groß darüber nachgedacht habe. Ich meine, mein erster Impuls ist erstmal der, und ich glaube, da geht es vielen Menschen so, dass ich halt erstmal weird finde. Aber wenn ich dann halt ein bisschen weiter darüber nachdenke, frage ich mich dann halt auch, naja, was spricht denn eigentlich dagegen? Aber wie gesagt, mir würden da wahrscheinlich auch einfach ein paar mehr Informationen fehlen, um wirklich eine fundierte Meinung dazu haben zu können.
Es kommt halt auch irgendwie drauf an, inwiefern es Menschen oder generell irgendwen weiterbringt, jetzt Dinge zu klonen. Also wenn es jetzt in der Medizin quasi hilft, jetzt einen todkranken Menschen beispielsweise durch das Klonen von lebenswichtigen Organen beispielsweise zu ermöglichen, weiter oder länger zu leben, wäre es ja gar nicht mal so verkehrt. Aber aus jetzt irgendwie Trauer heraus, beispielsweise wenn ein Haustier stirbt, also das würde ich dann jetzt wahrscheinlich nicht für einen gewissen Preis irgendwie klonen lassen. Was denkst du denn?
Da hast du schon einen sehr interessanten Punkt angesprochen, denn die Möglichkeit, sein Haustier klonen zu lassen, gibt es in manchen Ländern tatsächlich. Beispielsweise hat die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin Barbara Streisand zwei Hündinnen, die aus der DNS ihrer vorher verstorbenen Hündin geklont wurden. Was sagst du denn beispielsweise dazu? Würdest du dir da denken, ach, ist doch eigentlich eine süße Sache, oder würdest du dir da eher so denken, naja, hättest du sich ja auch neue Hunde besorgen können?
Naja, also wie gesagt, sie hängt dann halt quasi emotional an ihrem verstorbenen Haustier und versucht dann wahrscheinlich die Trauer über das Klonen irgendwie zu umgehen, indem sie halt sagt, dass sie dieses Haustier wieder zum Leben erweckt hat, sage ich jetzt einfach mal so. Aber dem ist ja indirekt nicht so. Also die DNA oder die Genetik ist halt die gleiche. Allerdings sind das ja trotzdem immer noch zwei verschiedene Tiere oder Individuen sogar.
Ja, ich verstehe deinen Punkt. Also ich würde dazu halt auch einfach sagen, auch wenn es ziemlich hart ist, aber weißt du, wenn du dein Haustier verlierst, ist es natürlich, es tut einem halt einfach weh im Herzen. Ja, aber letzten Endes ist es ja so, dass der Tod einfach zum Leben dazugehört und das sind halt einfach diese Dinge, die man verwunden muss. Und ob es dann so hilfreich ist, seinen Hund zu klonen und ihn dann nochmal zu haben, ich weiß es nicht. Aber sofern sie mit den beiden Hündinnen zufrieden ist, denke ich, ist das schon in Ordnung. So, aber bevor wir jetzt zu sehr in Melancholie verfallen über verstorbene haarige Freunde, kommen wir lieber mal zu einem etwas unterhaltsameren Thema.
Ja, und zwar hat unser lieber Bjarne ein Interview mit dem Göttinger Influencer René Schmock geführt.
Hören wir doch mal rein.
Der Göttinger René Schmock ist zurzeit einer der erfolgreichsten Influencer Deutschlands. Seine Videos gehen viral und werden unzählige Male aufgerufen. Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, ein Interview mit ihm zu führen. Die besten Sequenzen hieraus habe ich für euch zusammengeschnitten.
Also ich bin René, ich heiße René, aber überall online-mäßig kennt man mich ja als René Schmock, aber so heiße ich ja eigentlich nicht. Ich bin 31 Jahre alt und ich habe irgendwann mal vor 4 Jahren mit TikTok angefangen. Aber es ist von vornherein bis heute mein Hobby, mein Leben, mein Spaß, mein Lebensinhalt, weil es einfach Spaß macht. Ja, und das ist immer mehr gewachsen, bis es heute fast 3,5 Millionen Abonnenten auf TikTok sind und jede andere Plattform, ob YouTube, Twitch, Instagram, die wächst halt mit. Das ist halt das, was ich mache.
Vor seiner Influencer-Karriere war René LKW-Fahrer.
Das LKW-Fahren ist halt so ein großes Thema bei mir, das mir von vornherein halt Spaß gemacht hat und ich Bock drauf habe. Und ich für meinen Teil habe zwar aufgehört, LKW zu fahren, aber habe diese Logistikbranche halt von Anfang bis zum Ende bis heute so unterstützt. Ich bin auf Messen, ich bin gegangen als LKW-Fahrer, aber versuche, dass andere Firmen wieder Fahrer kriegen. Also das ist für mich so ein Lebenswerk. Die LKW-Fahrer sterben ja aus nach und nach. Und ich versuche, den Beruf des LKW-Fahrers trotzdem präsent zu halten, die Logistik präsent zu halten.
Doch wie ging das Ganze überhaupt los? Kann er sich noch an seine ersten Videos erinnern?
Boah, das ist eine gute Frage. Die ersten Videos waren halt auf jeden Fall im LKW. Irgendwelche Sounds, die man so wie alle anderen irgendwie auf irgendeine Art und Weise nachgemacht hat. Und daraufhin hat man das kaum noch gemacht, sondern einfach so sein eigenes Ding überall durchgezogen.
Was waren die Beweggründe fürs Weitermachen?
Man hat alles verfilmt, weil es einfach irgendwie erstens geil war, es hat für sich selbst Spaß gemacht, es kam gut an. Aber ansonsten habe ich 2,5 Jahre das alles gemacht, ohne einen einzigen Cent quasi zu sehen, weil man es einfach als Hobby gesehen hat und als Hobby durchgezogen hat. Es hat quasi angefangen irgendwann mal, wo Firmen mit Produkten auf einen zukamen. Die haben gesagt, ey, guck mal hier, ich habe einen Staubsaugerroboter, hast du vielleicht Lust, den im Video zu zeigen? Da habe ich gedacht, hey, ich drehe jetzt ein Video und kriege einen Staubsaugerroboter, wie geil ist das denn? Und da ist auch der größere Fehler bei den Leuten, die denken, das wäre geschenkt oder umsonst, dass Influencer irgendwas in den Arsch gesteckt kriegen. Wenn ich einen Roboter für 1.000 Euro kriege, muss ich den trotzdem als Gewinn angeben bei der Steuer und muss meine Steuerlast von 43% von dem Roboter bezahlen. Also geschenkt ist gar nichts, niemals.
Eine neue Stufe des Bekanntheitsgrades erreichte René Schmock zuletzt durch Videos, in denen er die abstrusesten Dinge paniert und frittiert.
Also angefangen hat es ja sowieso mit der Heißluftfritteuse. Das ist ja ein großer Content-Piece von mir, dass ich viel in der Heißluftfritteuse mache, was andere sich gar nicht vorstellen könnten, einen Kuchen in der Heißluftfritteuse zu backen oder so. Und irgendwie so, das, ich glaube, was mit dem Panieren hat so das die letzten 4-5 Monate erst angefangen. Und das ist dann ja, das ist ein völliger Trend und Hype geworden. in ganz Deutschland wurde das ja, oder auch Heißluftfritteuse, das Thema Heißluftfritteuse, ganz Deutschland, weil das sind ja hunderte von Millionen von Aufrufen auf die Heißluftfritteusen-Videos. So viele Menschen, nicht nur durch die Fritteusen, die ich mache, sondern ganz allgemein, jede Fritteuse hat durch mich einen richtig krassen Boom erlebt in den Verkaufszahlen, jede.
Die neueste Errungenschaft des Influencers ist ein Snackautomat, der Schmockimat. Darin werden amerikanische Süßigkeiten angeboten. Kleiner Funfact, der Automat befindet sich direkt neben dem Stadtradio, aus dem wir immer senden.
Ich hatte schon bestimmt 2 Jahre mal die Idee, einen Snackautomat aufzustellen. Aber ich habe das immer so aus den Augen verloren. Und dann irgendwann habe ich gesagt, warum nicht einfach jetzt einen Automat aufstellen? Denn ich habe ja hier in Göttingen das Management Look Famed. Und egal, was ich tue und egal, was ich mache, da habe ich halt die komplette Unterstützung mit allem. Da habe ich gesagt, ey, ich habe das schon immer vorgehabt, lass uns doch jetzt einen Automat mal irgendwo hinstellen und mal gucken, wie es läuft. Dann Christian vom Laufsteg hier unten ist ja einer meiner besten Freunde. Und da haben wir dann die Tür ausgebaut, haben den Automat da reingezimmert, Automat festgemacht, das noch alles voll schön und toll beklebt, dass das nicht einfach so ein Ranzautomat irgendwo ist. Ich finde, die ganze Fassade ist ja voll schön geworden, dass das nicht nur 0815-Automat wird. Den hat man dann aufgestellt. Und die Videos sind ja so viral gegangen, dass die Leute aus, und nicht nur Kinder, sondern die Leute, Erwachsene, kommen mit ihren Kindern oder die Jugendliche, kommen aus Hamburg, aus Kiel, aus Frankfurt. Die machen dann, fahren zum Schmockimaten und machen daraus dann noch so einen Göttinger Trip. Das ist völlig verrückt. Das sind ja auch, wie viele Millionen Aufrufe das heute waren, das weiß ich nicht. Innerhalb von 7 Tagen waren es auf jeden Fall über 100 Millionen. Überleg dir diese Zahl, 100 Millionen Videoaufrufe auf den Automaten. Wie viele Einwohner Deutschland, weißt du? Das ist voll krass.
Für den Automaten muss er sich in letzter Zeit oft rechtfertigen.
Und dann möchte ich, dass der mir erklärt, warum es Kinderabzocken ist, wenn man einen Snackautomat aufstellt und amerikanische Süßigkeiten da reinmacht, die es so hier im Regionalen nicht gibt. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt, online, wenn die Eltern das für die Kinder bestellen würden, teurer ist als mein Snackautomat. Ich könnte diese Sachen wahrscheinlich gefühlt doppelt so teuer machen, weil erstens gibt es auch nochmal diese Rubrik Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage ist so groß, das Angebot gibt es nicht. Ich könnte die Preise sowas von anziehen, aber wir halten das alles so quasi human, dass die Marge so viel entspricht, dass noch ein Gewinn übrig bleibt.
Mit Hasskommentaren hatte er weniger zu tun.
Ich bin halt nicht derjenige, der irgendwie diese, was weiß ich, Live-Matches auf TikTok macht, wo man halt ein bisschen verrufen ist oder so, sondern ey, ich bin ein bisschen anders als alle anderen. Klar, als die Masse, ich schwimme gegen den Strom, aber ich verletze niemanden, ich tue niemanden weh, ich beleidige niemanden, ich mache einfach mein Ding. Hey, lass mich doch mein Steak in die Fritteuse reinschmeißen und dir zeigen, dass man auch ein Steak in der Fritteuse machen kann. Und wenn ich es aus 2 Meter Entfernung doch in die Fritteuse schmeiße, weil es einfach, guck mal, du grinst gerade ein bisschen. Die Leute, die das verstehen, dass das Humor ist und lustig ist, die verstehen das. Und solange man nichts wegschmeißt, solange man niemanden schadet, sage ich immer, lass doch jeden machen, was er will. Aber 99% ist komplett positiv, bis auf 1% sage ich immer, das ist einfach unterirdisch von Menschen, die ich niemals verstehen werde. Die Leute haben gar keine Ahnung, wie viel dahinter steckt und wie viel, das waren 4 Jahre Arbeit oder vor allem 2,5 bis 3 Jahre Arbeit von so viel Zeit, ohne einen einzigen Cent gesehen zu haben. Ich frage mich, wer macht das heutzutage? Wer steckt dann mal so 2, 3 Jahre seiner Zeit irgendwo rein und verdient nicht einen Cent? Jeder ist sein Glück geschmied. Tu das, was dich glücklich macht. Aber wenn du irgendwas siehst, was dich stört, ey, dann scroll doch weiter. Blockier die Person oder sonst was. Es gibt so viele Menschen, Hass ist voll das schlimme Wort, aber es gibt so viele Online-Menschen, wo ich denke, oh Digga, muss man das machen? Muss man das hochladen? Finde ich voll schlimm. Wie kann man nur? Aber das gehe ich doch nicht in die Kommentare rein und reib den das unter die Nase oder beleidige den oder will den damit verletzen. Warum? Warum zur Hölle? Derjenige macht doch einfach nur sein Ding. Und wenn es mir persönlich nicht gefällt, kann ich ihn doch blockieren und ich sehe ihn nie wieder.
Bekanntheit kann auch anstrengend sein.
Es ist ja cool, dass man auch zum Beispiel draußen angesprochen wird. Am Anfang war man geschmeichelt, hat man sich, das war cool. Aber ich bin ein Mensch, der jeden Menschen die Bühne gibt, der zu mir kommt, mit dem quatsche ich kurz, mache ein Foto, mache ein Video, mache ein Grußvideo. Weil für mich ist das immer wieder dasselbe. Immer wieder, immer und immer wieder. Die Zuschauer können sich das gar nicht vorstellen, wie viel das ist. Ich Es gibt keinen Moment, wo du rausgehen kannst, wo das nicht ist. Ob du mit deinem Auto fährst, wirst du mit dem Auto verfolgt und wirst angehalten, können wir ein Foto machen. Du kannst quasi nicht mehr dich frei bewegen, auch nicht schwimmen gehen, weil du weißt, es werden von dir Fotos gemacht, es werden von dir Videos gemacht. Egal wann, selbst auf der Autobahn kriege ich, wenn ich von Potsdam nach Göttingen fahre, habe ich am Ende 15 Videos in meinen Insta-DMs, hab dich gesehen, weil diese Videoaufrufe sind ja so überdimensional. In 7 Tagen habe ich im Schnitt 30 Millionen Videoaufrufe. Und das wiederholt sich alle 7 Tage. Das heißt, dieses Gesicht wird einfach dauerhaft gesehen. Und da sich einfach mal, wenn es einem schlecht geht, draußen frei zu bewegen, vielleicht mal kurz ein Eis zu essen oder so, weil es einem nicht gut geht, und dann vielleicht den Leuten zu zeigen, ey, ich kann gerade nicht, mir geht's nicht gut, das könnte ich mit mir nicht, weil für mich ist es dasselbe. Aber für denjenigen, der mich gerade trifft, ist es immer was Besonderes irgendwie. Und den will ich versuchen, wenn ich damit doch Menschen glücklich machen kann, dann versuche ich mir trotzdem für jeden immer die Zeit zu nehmen.
Seine Kinder sind häufig in den Videos zu sehen. Dazu sagt er Folgendes.
Ja, das war halt von Anfang an, war das ja so, unabhängig davon, dass man damals wusste, dass das jemals so groß wird. Das wusste man ja, konnte man ja niemals riechen. Aber seitdem ist halt mein großer Sohn vor allem ein fester Bestandteil davon. Und er hat halt selber Bock. Er selber würde gerne auch einen Account haben und einfach seine lustigen Videos machen. Aber sobald er ein Video hochlädt, wird er mal direkt gesperrt. Auch wenn ich den Account manage, wird trotzdem gesperrt, weil du darfst erst ab 12, glaube ich, die App nutzen oder sowas.
Ich muss sagen, dass ich vor dem Gespräch das ein oder andere Vorurteil über René hatte, was sich aber in keinster Weise bestätigte. Ich konnte mich gut mit ihm unterhalten und er war ein sehr angenehmer und offener Gesprächspartner.
Ja, der hört sich ja auf jeden Fall ziemlich sympathisch an. Hat dir der Name René Schmock schon vorher etwas gesagt?
Also, ich muss sagen, dass ich überhaupt nicht auf TikTok unterwegs bin, dass ich auch Influencer überhaupt nicht verfolge. Von daher wäre der Mann mir wahrscheinlich nie so richtig untergekommen. Allerdings ist sein Name mal aufgefallen aufgrund des erwähnten Schmocky Martens, der ja direkt bei uns vor der Haustür steht.
Ja, der Schmocky Mart genießt auf jeden Fall eine große Beliebtheit und Bekanntheit. Beispielsweise habe ich heute, als ich zu unserem Studio gelaufen bin, schon direkt 5 bis 10 Leute dort gesehen.
Ja, allerdings muss man dazu ja auch sagen, dass durchaus auch ein zweifelhafter Ruf ist. Unter anderem wurde nämlich zuletzt auch über den Schmocky Martin berichtet, weil die Stelle, wo er steht, verkehrstechnisch sehr eng ist. Und wenn sich dann halt mal so 5 bis 10 Leute aufhalten, naja, das ist natürlich schon, vorsichtig formuliert, suboptimal.
Das stimmt. Der Friseur nebenan allerdings, der genießt natürlich auch einen gewissen Vorteil dadurch. Beispielsweise ist die Kundschaft wahrscheinlich auch ziemlich hochgegangen, so wie ich das durchs Schaufenster gesehen habe.
Ja, das würde mich mal wirklich sehr interessieren, wie sich das seit dem Einbau des Schmocky Martens verändert hat. Ich könnte mir aber natürlich auch gut vorstellen, dass der sich nicht gerade darüber beschweren dürfte, zumal ja auch in dem Beitrag erwähnt wurde, dass die beiden wohl Freunde sind.
Ja, die Meinungen zu diesem Schmocky Mart gehen da auf jeden Fall weit auseinander, denke ich mal.
Ja, das denke ich auch. Und weißt du, wozu die Meinungen auch noch weit auseinandergehen?
Nee, erzähl mal.
Zu dem Thema Exzellenzinitiative. Denn das Thema ist ja momentan an unserer Universität ja auch sehr präsent.
Genau. Und Sebastian hat dazu einen Beitrag angefertigt.
Was wir davor nochmal ganz klar erwähnt haben wollen, es handelt sich dabei um einen Meinungsbeitrag. Hören wir mal rein.
Die Universität Göttingen nimmt einen neuen Anlauf, Exzellenzuniversität zu werden. Doch was bedeutet es, eine exzellente Universität zu sein und von der sogenannten Exzellenzstrategie gefördert zu werden? Welche Vorteile und vor allen Dingen welche Nachteile bringt das Programm und der prestigeträchtige Titel für Universitäten und Studierende? Zunächst einmal das Wichtigste. Die Exzellenzstrategie und der Status der Exzellenzuniversität haben praktisch keinerlei Auswirkungen für Studierende. 2012 fand das Zentrum für Hochschulentwicklung heraus, dass Exzellenzuniversitäten in manchen Fachbereichen besser, in anderen schlechter abschnitten als Universitäten ohne diesen Status. Er machte also keinen Unterschied. Diese mangelnden Auswirkungen gibt es aus einem guten Grund. Die Exzellenzstrategie fördert die Forschung an Universitäten und nicht die Lehre. Das Einzige, was Studierende also spüren können, ist das höhere Prestige ihrer Hochschule. Sonstige Auswirkungen gibt es nicht. Doch wenn die Exzellenzstrategie nichts zur Lehre beiträgt, was tut sie dann? Dazu müssen wir uns zunächst anschauen, wie die Fördergelder der Exzellenzstrategie vergeben werden. Die Exzellenzstrategie hat das Ziel, Forschungsprojekte, die von Universitäten eingereicht wurden, als sogenannte Exzellenzcluster auszuzeichnen und finanziell zu fördern. Wurden an einer Universität mehrere solcher Cluster ausgezeichnet, kann der Status der Exzellenzuniversität erlangt werden. Hierfür gibt es, neben dem besonderen Status, noch einmal zusätzliche Gelder. Die Idee dahinter ist es, Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Forschungsumfeld zu stärken, Personal aus anderen Ländern anzulocken und allgemein Forschung an Universitäten zu fördern. Hierbei geht es um eine Menge Geld. Insgesamt 385 Millionen Euro pro Jahr. Das bedeutet zwischen 3 und 10 Millionen Euro pro Cluster pro Jahr. Doch was ist denn jetzt das Negative? Außer, dass die Strategie keine Auswirkungen auf die Lehre hat und sich nur auf Forschung konzentriert. Ein erstes Problem kann man erkennen, wenn man sich die bisher geförderten Projekte anschaut. Es gibt aktuell 57 geförderte Exzellenzcluster, in denen man bereits eine starke Ungleichheit erkennen kann. 13 Cluster fallen in den Bereich der sozialen Verhaltenswissenschaften. Im Gegensatz dazu verfügen die Naturwissenschaften und die Medizin über wesentlich mehr Cluster, bis zu 19 pro Fachbereich. Die Geisteswissenschaften haben gerade einmal 9 Cluster und Musik- und Kunstwissenschaft kennt die deutsche Forschungsgemeinschaft nicht einmal. Zudem tritt jede Universität praktisch in einen Wettbewerb mit anderen Universitäten um eben jene Gelder. Ob es sinnvoll ist, Wissenschaft als einen Wettbewerb zu betrachten, lassen wir mal dahingestellt. Doch dieser Wettbewerb sorgt zumindest dafür, dass kleine Universitäten kaum eine Chance auf Cluster oder den Exzellenzstatus haben. Universitäten mit Fokus auf guter Lehre ebenso wenig und Fachbereiche mit begrenzten Ressourcen könnten ebenfalls benachteiligt werden. Das verstärkt bestehende Ungleichheiten und beeinflusst auch Karrierechancen für NachwuchswissenschaftlerInnen negativ. Die Exzellenzstrategie kann durchaus positive Effekte auf die geförderten Universitäten haben. Sie können zumindest von einer erhöhten Sichtbarkeit und finanzieller Unterstützung profitieren. Doch der Fokus auf Forschung sollte nicht dazu führen, dass andere wichtige Bereiche vernachlässigt werden. Eine Universität sollte nicht nur in der Lage sein, Spitzenforschung zu betreiben, sondern auch eine qualitativ hochwertige und vielfältige Ausbildung anbieten und mit der Gesellschaft vor Ort interagieren und natürlich auch Forschung in Bereichen anbieten, in denen sie nicht exzellent ist. Die Universität Göttingen war mal eine Exzellenzuniversität. Doch hatte dieser Status die Vorteile, die er versprechen sollte? Hatte die damalige Schwerpunktsetzung zwischen Forschung und Lehre etwas gebracht? Und was würde eine ähnliche Schwerpunktsetzung heute für andere Fachbereiche bedeuten? Die Universität hat bereits starke finanzielle Probleme und immer wieder wird die Schließung von bestimmten Studiengängen diskutiert. 2021 wurde die Schließung der Skandinavistik diskutiert, 2022 die Schließung der Geschlechterforschung und immer wieder stehen Schließungen auf dem Programm. Ständen wieder Studiengänge vor dem Aus, nur um das Wort Exzellenz wieder vor dem Namen der Universität stehen zu haben? Ich verstehe die Anreize der Gelder, die hinter dem Programm stehen. Doch hat die Verfolgung des Status immer eine Menge versteckter Kosten? Ich bin mir nicht sicher, ob ich bereit wäre, diese Kosten zu tragen. Seien sie in Form von Studiengängen, abgebauter Lehrqualität, beschränkter Forschung und immer weniger Stellen für NachwuchswissenschaftlerInnen. Doch Präsident Tholahn, wie auch seine VorgängerInnen, will diesen Weg offenbar gehen.
Vielen Dank an Sebastian für diesen Kommentar.
Den ganzen Prozess der Bewerbung der Exzellenzstrategie werden wir natürlich auch bei Gehört weiterverfolgen. Sowohl in unseren Sendungen als auch in unserem Blog. Eine ausführlichere Version des Kommentars von Sebastian mit mehr Hintergründen gibt es bald auch in unserem Blog auf unserer Website. Und Carsten, wie stehst du denn eigentlich so zu dem Thema Exzellenzinitiative?
Ich finde es auf jeden Fall nicht verkehrt, dass die Uni anstrebt, wieder eine Exzellenzuni zu werden und die Forschung in einigen Bereichen wieder in den Vordergrund gerückt wird. Allerdings finde ich auch, dass die Lehre nicht vernachlässigt werden sollte.
Ja, also das sehe ich eigentlich genauso. Ich finde auch, dass Sebastian in seinem Beitrag wirklich einige sehr stichhaltige Punkte angesprochen hat. Ich meine, so eine Exzellenzinitiative schön und gut, dass die Forschung davon profitiert, natürlich genauso. Aber letzten Endes sehe ich das halt so ähnlich wie du, nämlich dass halt die Uni ihre wenigen finanziellen Mittel, die sie hat, lieber in andere Bereiche stecken sollte. Ich meine, also beispielsweise momentan ja auch wieder sehr aktuell ist, sind die Berichte über die Umstrukturierungsmaßnahmen beispielsweise an der SUB, die zuletzt aufkam.
Passend dazu hat sich unser Rechercheteam auch dazu entschlossen, die Zusammenarbeit mit der Universität und der Boston Consulting Group genauer unter die Lupe zu nehmen. Diese arbeiten seit kurzem miteinander zusammen und die Consulting-Gruppe berät die Universität in finanziellen Belangen. Dazu wird in naher Zukunft wahrscheinlich dann auch noch ein Beitrag kommen.
Ja, wir dürfen also gespannt sein. Aber zunächst einmal bleiben wir nochmal in der Gegenwart und hören uns mal an, was Elina uns als Schon gehört zusammengezaubert hat.
Ich bin Elina und ich werde euch heute ein Album vorstellen, was ich ganz zufälligerweise in einem Plattenladen gefunden habe. Apropos, wann wart ihr eigentlich das letzte Mal in einem CD- oder in einem Plattenladen oder habt vielleicht bei einem Flohmarkt nach CDs gestöbert? Wer hat denn überhaupt noch die passenden Geräte, um sie abzuspielen? Einige Menschen, so wie ich, sind beispielsweise immer noch Fans von den physischen Versionen und benutzen sie zusätzlich zum üblichen Streaming. Aber warum? Es gibt zum Beispiel coole Designs bei den Alben, die noch einmal das Konzept von dem Album aufnehmen und das alles irgendwie noch ein bisschen weiter hervorheben und die Musik auch noch unterstützen. Es gibt limitierte Editionen, wo es zum Beispiel Extras gibt. Oder es gibt auch einfach nur das Interesse, MusikerInnen zu unterstützen. Bei mir ist es ähnlich. Online kann ich zwar auch Musik kaufen und das tue ich auch, aber das Produkt in der Hand zu haben und die interessante Gestaltung zu sehen, während man das Album hört, ist nochmal etwas anderes. Und das kann man eigentlich auch ganz leicht machen, denn man muss nicht immer neue CDs kaufen, die dann vielleicht auch manchmal 16 bis 20 Euro kosten oder noch mehr. Es gibt auch in Göttingen zum Beispiel viele CD- und Plattenläden, wo CDs nur 2 bis 5 Euro kosten oder manchmal sogar noch billiger sind. Gibt es zwar manchmal auch bekannte MusikerInnen und Alben, aber manchmal auch unbekannte. Da wird es gerade interessant. Meine Methode ist zum Beispiel, dass ich mir das Cover ansehe und wenn ich daran Interesse habe, höre ich mir die Musik dann an, wenn es geht, und entscheide dann, ob ich es kaufe oder nicht. Ein Beispiel dafür ist In Spiral Carpets und das Album Devil Hopping. Die Redaktion von Gehört mag es anscheinend sehr und immer wenn es abgespielt wird, dann wird bemerkt, was für ein gutes Lied das war. Und das ist mir nämlich aufgefallen durch das Cover. Es ist nämlich sehr psychedelisch und bunt. Es ist ein bisschen so wie ein Tie-Dye, was mit dunkleren Farben gemacht wurde. Und es gibt eine rote Teufelsfigur. Es wirkt ein bisschen cartoonmäßig, aber es ist auf jeden Fall sehr eingängig und das fand ich irgendwie cool. Das Album, was ich heute besonders vorstellen wollte, Double Image von Monday Michiru, hat ein minimalistisches Cover in Schwarz, Weiß und Braun und es spielt hauptsächlich mit dem Gesicht von Monday Michiru. Es gibt einmal eine Aufnahme von ihrem Gesicht von der Seite und von vorne. Die eine Hälfte überdeckt sozusagen die andere und es ist sehr künstlerisch gemacht und deswegen hat mich das auch so sehr interessiert. Das habe ich mir dann auch angehört. Ich habe vorher noch nicht wirklich von dem Genre gehört oder dass Jazz in so eine Richtung gehen kann. Ich habe es dann also gekauft. Später, wo ich mir das dann zu Hause auch nochmal in voller Länge angehört habe, war ich noch beeindruckter, weil es in so viele Richtungen geht und teilweise sind Lieder auch 6, 7, 8 Minuten lang. Es passiert aber immer irgendwie etwas Neues und es gibt so viele Facetten, die da drin aufkommen. Wo ich das Album dann auch angehört habe, habe ich dann natürlich auch Recherche gemacht. Und zwar ist es aus den 90ern. Die Sängerin ist von japanisch-italienischer Herkunft. Zuerst hat sie aber als Schauspielerin gestartet, bevor sie dann angefangen hat, Musik zu machen. Sie hat mit vielen Genres gespielt, aber vor allem mit R&B, Soul, Jazz und was auch später kommen würde, Acid Jazz. Und ich finde, wenn es jetzt sozusagen noch kategorisiert werden würde, würde auf jeden Fall noch so der Stempel von World Music dazukommen mit den Trommeln, die dort benutzt werden. Und jetzt zu Acid Jazz, was sozusagen das Hauptgenre des Albums ist. Es wird auch häufig Psychedelic, Groovy oder Club Jazz genannt. Das heißt, es ist eine Mischung aus verschiedenen Sorten von Musik mit Jazz. Unter anderem auch Hip-Hop oder Disco oder Elektronik und Breakbeat. Und es gibt dadurch eine extrem Avantgarde-Mischung aus Musik, die den Jazz sozusagen noch weiter treibt in das chaotische Potenzial, was das ja eigentlich auch hat. Besonders daran finde ich auch, dass ich es wahrscheinlich auch sehr schwer online gefunden hätte. Jetzt weiß ich ja, wonach ich suchen kann, nach welchen KünstlerInnen ich schauen kann. Aber vorher hätte ich es auf jeden Fall nicht finden können. Double Image gibt es zum Beispiel auch nicht auf Spotify. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich es als CD gefunden habe. Und dass die CD- und Plattenläden in Göttingen so eine internationale Auswahl haben. Es gibt immer eine Chance, etwas Neues und Unerwartetes zu finden aus aller Welt. Und man kann dadurch den eigenen Horizont erweitern. Man kann internationale Musik kennenlernen und muss dafür nicht über verschiedene Kontinente reisen. Gleichzeitig hilft man ja auch den kleineren Läden und MusikerInnen. Und gerade das ist ja auch schön.
Also um übrigens mal Elinas vorab gestellte Frage zu beantworten. Ich persönlich besitze tatsächlich noch einen CD-Player, mit dem ich ganz normale CDs abspielen könnte. Wie sieht's denn mit dir aus, Carsten?
Ich bin wahrscheinlich aufgrund meiner etwas neueren Technik dem Streaming verfallen, sage ich jetzt mal.
Naja, kann man den nicht verübeln, weil es nun mal deutlich einfacher ist. Ich meine, ich persönlich greife auch eher auf Streaming-Anbieter zurück. Ich wollte aber nur klargestellt haben, dass ich zumindest grundsätzlich in der Lage wäre.
Naja, ich meintest, ich da entgegen, dass Streaming einfach ist, aber ich habe einfach auch, mein Laptop hat gar nicht die Möglichkeit, irgendwie noch CDs aufzunehmen, weil irgendwie alles so digitalisiert wurde, dass man quasi nur noch auf, oder ich zumindest, nur noch auf Streaming zurückgreifen kann.
Ja, es hat sich wirklich ganz schön gewandelt. Ich kann mich noch an meinen allerersten Laptop erinnern, den ich hatte. Der hatte tatsächlich noch ein CD-Laufwerk, wo du die halt noch reinschieben konntest. Der, den ich hingegen jetzt benutze, da wäre das technisch halt einfach überhaupt nicht mehr möglich. Letzten Endes ist es halt einfach so, dass das alles so mittelfristig ausstirbt, auch wenn ich es schade finde, aber ich fürchte, das ist dann nur mal der Lauf der Dinge. Ich meine, Kassetten verwendet ja heutzutage auch kein Mensch
mehr. Das stimmt. Ja, das Gleiche verhält sich natürlich auch mit Vinyl. Also ich kann verstehen, warum man sich Vinylplatten heutzutage zulegt, weil es natürlich auch eine gewisse Ästhetik hat, wirklich noch so eine physische große Platte zu besitzen, aber also technisch könnte ich damit jetzt nicht wirklich was anfangen.
Ja, wobei ich da aber auch nochmal einhaken muss, mein Mitbewohner, der hat nämlich wiederum einen Schallplattenspieler und der hat auch eine, jetzt nicht gerade riesige, aber tatsächlich auch schon eine gewisse Sammlung von Platten.
Ja, cool.
Also da merkt man, auch wenn sie vielleicht weitläufig aussterben, ein paar Leute gibt es da doch noch, die in der Zeit ein klein wenig zurückhinken.
Jetzt, wo wir schon über Relikte aus vergangenen Tagen reden, erzählt uns Jonas in seinem nächsten Beitrag etwas über das Kaffeeverlangen der DDR.
Hi, ich bin Jonas. Ich weiß immer irgendwas, was du überhaupt nicht wissen willst. Wusstest du eigentlich?
Nein, bitte nicht.
Wusstest du eigentlich, dass Vietnam nur Kaffee produziert wegen der DDR? Als 1976 in Brasilien die Kaffeeernte wegen einer Dürre schlecht ausfiel, hatte die DDR immense Probleme, eines ihrer wichtigsten Importgüter heranzuschaffen. Bis zu dem Punkt war Kaffee immer mit Westgeld beschafft worden. Doch auch das war in den 70ern in der DDR knapp. Was also tun? Kaffee nur aus Westpaketen war schließlich nicht die Lösung. Also suchte man nach einem anderen Bruderstaat. Einer, mit dem die DDR sehr enge Beziehungen genoss, war Vietnam. Vietnam hatte bis zu dem Zeitpunkt keine größere Kaffeeproduktion, aber klimatisch die perfekten Voraussetzungen dafür. Also schloss die DDR 1980 und 86 zwei Verträge mit Vietnam und startete so eines der größten Entwicklungsprojekte des 20. Jahrhunderts. Dafür, dass Vietnam den Kaffeeanbau massiv ausbaute, stellte die DDR sämtliche Maschinen, Ausbildung und Bewässerungssysteme zur Verfügung. Dafür sollte die DDR die Hälfte des in Vietnam produzierten Kaffees für die nächsten 20 Jahre umsonst erhalten. Leider gab es da ein Problem. Kaffeepflanzen brauchen 8 Jahre, um die erste brauchbare Ernte zu produzieren. In diesen 8 Jahren geschah etwas, was sich damals noch keiner hätte vorstellen können. Als 1990 die erste Ernte Kaffee tatsächlich hätte verschifft werden können, gab es die DDR nicht mehr. Vietnam hat es nicht geschadet. Heute sind sie der zweitgrößte Kaffeeproduzent der Welt.
Wir haben zu viel Material für diese Sendung. Jonas weiß zu viel. Aber nichts davon hilft ihm.
Weißt du, worauf ich mich bei diesen Funfacts von Jonas übrigens immer am meisten freue?
Sag's mir bitte.
Das Intro. Das muss ich sagen, da bin ich wirklich ganz verrückt nach. Da kriege ich immer gleich gute Laune.
Ja, da hast du recht.
Weißt du, wovon ich allerdings keine gute Laune kriege?
Nee, sag mal.
Wenn ich daran denke, dass in 2 Wochen bereits unsere letzte Sendung für dieses Semester ansteht.
Na, das ist natürlich schade, aber nach einer kurzen Sommerpause wird es natürlich auch weitergehen.
Und selbstverständlich werden wir euch auch in den Semesterferien unterhalten. An unseren Specials für die Ferien wird bereits fleißig gearbeitet.
In der Zwischenzeit wird es natürlich aber auch weitergehen auf unseren Instagram-Account. Dort haben wir alle unsere Lieblingslieder mal zusammengetragen und stellen die einmal vor.
All das heißt, solltet ihr mal unsere Sendung oder unsere Podcasts zu schmerzlich vermissen, schaut doch einfach mal auf unserer Instagram-Seite vorbei.
Falls ihr unseren Instagram-Account noch nicht kennt, er lautet gehört mit Doppel-O-E.
Und an dieser Stelle verabschieden wir uns fürs Erste. Aber denkt immer dran, nächste Podcast-Folge dauert nur 2 Wochen und auch dann wird es selbstverständlich weitergehen. Aber bis dahin verabschieden wir uns erstmal. Auf Wiederhören.
Darauf ein Hau den Rochen, bis in 2 Wochen.